wir sind unterwegs in dieser zweitletzten Predigt über 42 Tage Leben für meine Freunde. Und das mal heisst der Übertitel Erzählend. Und nächstes Mal kommt dann der Benny Marron von Altstetten, das ist im St. Galler Inntal, kommt extra daher predigen für das Thema Einladend. Und dann werden wir auch wieder Musik haben von der, wie heisst jetzt wieder, Samira, vom Quad und wahrscheinlich auch noch von uns Leuten, die dabei sind, nehme ich an. Freuen wir uns drauf. Ich weiss nicht, ob du dich schon gefragt hast, warum das Bibel so geschrieben ist, wie sie geschrieben ist. Also weißt, ich meine jetzt nicht das, dass manchmal gewisse Sachen doppelt sind. Ich weiss auch nicht warum, es gibt viele Erklärungen. Oder dass die chronologische Reihenfolge nicht wirklich da ist. An gewissen Strecken ist es chronologisch und dann stimmt es wieder nicht. Und solche Fragen gibt es natürlich zur Bibel. Nein, ich meine das auf eine andere Art. Nämlich wenn du anfängst, ganz am Anfang in der Bibel lesen, wo es ja um die Erschaffung der Welt geht, oder wie die Welt erschaffen worden ist, dann würde ich jetzt erwarten, dass da kommt jetzt irgendwo so eine Einleitung, eine wissenschaftliche, oder? Oder eine Zeitangabe oder etwas. Aber die Bibel fährt einfach an, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und dann erzählt die Bibel einfach, wie das war an diesen Tagen und geht gar nicht in Details hinein. Und dann kommt Adam und Eva, das ist auch eine Geschichte, wo man dann ja, mit dieser Schlange, die dann mit dieser Mango oder Kokosnuss da fungiert und nachher kommt Kain und Abel. All die Geschichten, dann geht es weiter. Und es sind ganz eindrückliche Geschichten, eben haben wir schon gehabt mit dem Jona und so. Und dann gehst du ins Neue Testament und denkst, es ist vielleicht dort anders, also eben Matthäus fährt das an. Und was kommt? Es kommt ein Stammbaum, das ist mal nicht gerade eine Geschichte, aber nachher kommt die Geburt von Jesus, wie eine Geschichte erzählt, wo man sich einfach einprägen kann und vorstellen kann und viele Menschen wissen und all die Wunder von Jesus und Geschichten von Jesus. Und wenn du etwas suchst, hast du noch Schwierigkeiten, die musst du also schon noch auskennen. Ich hätte ja vielleicht Gott, wenn ich das können, vorschlagen können, ich hätte ihm da so ein Buch vorgeschlagen. Das ist da biblische Dogmatik. Das kann man auch für Training machen, also Muskeltraining. Hat 1500 Seiten. Aber es ist eine Zusammenstellung von allen biblischen Wahrheiten, aber richtig schön geordnet, oder? Also weißt, da kannst du aufschlagen und sagen, eben zum Beispiel Versöhnung, nachher, was ist Versöhnung? A, B, C, D, mit Seitenzahl, die Schöpfung, warum, wie und wann schuf Gott das Universum? A, B, C, D, E, F. Und dann ist das einfach wirklich tak, tak, tak. Und wenn du etwas suchst, findest du es. Ja. Aber natürlich nicht so spannend zum Lesen, oder? Und nachher habe ich gedacht, ja, eigentlich ist es doch besser, wie die Bibel aufgebaut ist, ja. Würdest du stille Zeit machen, also weißt, die Zeit mit Gott, und dann würdest du ein dogmatisches Buch, wo einer da alles aufschreibt, von A bis Z, über hunderte Seiten, würde das dein Herz ansprechen? Mal schon auch. Gibt es schon auch, dass mich das anspricht im Herz. Aber ich merke, Gott scheint die Bibel so gegliedert und aufgestellt zu haben, dass die Geschichten, die da erzählt werden, unser Herz und unser Verstand ansprechen, weil wir dahinter Gott entdecken und in allen Kulturen können erzählt werden. Also in den meisten Kulturen ist es verständlich oder kann man es transformieren, die Geschichte in unser Leben hinein. Wir merken, dass die Geschichten, die Gott uns gegeben hat, die er da in der Bibel erzählt, dass die jeder Bildungsstand begreift, ja. Da kannst du Moore sein oder irgendwie Atomphysiker, mit Hoch-Dreifach-Diplom, auch die verstehen die Geschichten, oder? Das ist das Faszinierende an der Bibel, dass die Geschichten da sind. Fleisch und Blut gebe ich dem, was Jesus und wer Gott ist und was das für uns bedeutet hat. Und einmal mehr muss ich sagen, nein, ich bin schon froh, dass Gott die Bibel so geschrieben hat. Und das ist auch ein bisschen unser Thema, wenn wir darüber nachdenken, wie geben wir das Evangelium mit weiter. Und Wir haben gesagt, wir vermitteln keine Methode vermitteln und trotzdem ist es jetzt eine Methode, die ich euch heute vermitteln in der Predigt. Weil es geht darum, dass ich das Evangelium erzählend weitergebe. Also nicht dogmatisch, nicht so wie das Buch da, so theoretisch, sondern erzählend als Geschichte oder meine Geschichte. Und ich nehme einmal mit, 30 Jahre zurück, so alt bin ich schon, dass ich das kann nicht jeder. Und Simon blendet da jetzt das erste Bild ein. Das ist genau 30 oder fast 30 Jahre her, das Bild. Wer weiß, was das ist? Vor 30 Jahren stattgefunden in Bern. Nein. Das war der Christustag, genau. Und der March for Jesus, glaube ich, auch noch integriert gewesen. Vor 30 Jahren, das ist 1991, bin ich als Fotograf, Hobbyfotograf, dabei gewesen, wo 10'000 Christen vom Wankdorf, das war wahrscheinlich am Schluss gewesen, vom Wankdorf nachher durch die Stadt marschiert sind und ich das gefötelt habe als noch nicht wirklich Christ. Erst so ein bisschen anetastend in meiner Biografie, was sind das für Wesen, die Christen? Was ist das für eine Spezies, Christen? Und da habe ich dann gerade 40'000 auf einmal gesehen. Und es hat mich wahnsinnig fasziniert, ja? Die Vielfalt und der Mut, den sie hatten. Ich habe mich gefragt, würde mir heute noch den Mut haben, 30 Jahre später, gut, mit 40'000 würde man es vielleicht noch wagen, durch Bern zu laufen und beschossen zu werden, vielleicht von Linksautonomen. Ich weiß nicht, was das passiert ja heute, oder? Aber es hat mich fasziniert, die unterschiedlichen Couleurs, die sind jetzt da alle schwarz-weiß, das hat nichts mit dem zu tun. Das nächste Bild ist, da sind die da, haben die da Sponsorenlauf gemacht für einen guten Zweck. Und dann habe ich auch gemerkt, das habe ich schon lange gemerkt, dass es eben verschiedene Christen gibt, so äußerlich, oder? Da hat es noch Haufen Bürzi-Christen gegeben. Mit Röck bekleidete Frauen und andere und bunte. Und ein Bild ist mir ganz wichtig geworden, das ist das nächste. Da bin ich nachher auf den Hügel rauf, dort beim Wankdorf. Das ist noch das alte Wankdorfstadion hier. Und dann habe ich die Szene gesehen, dass ein Heilsarmee-Offizier mit einem Flüchtling da hockt und runterschaut auf die Szene und die sind miteinander berichtet. Und ich weiß nicht, was er erzählt hat, aber es hat mein Herz berührt. Ich gemerkt habe, Christen interessieren sich für andere. Setzt sich für die Schwachen von dieser Welt ein und hockt her und redet. Und das ist für mich so ein Bild geworden für Christentum. Da seht ihr den Luther Garen dort hinten, wo die Christen angefahren sind. Und ich kann mich eigentlich nicht mehr so viel, am Stadion kann ich mich fast nicht mehr erinnern. Aber das ist mir eingefahren. Und dann, ein paar Tage später, in dieser Wohngemeinschaft, wo ich war, haben wir immer so Bibelabend gehabt. Und an dieser Bibelarbeit ist natürlich, hat jemand über die Bibel geredet. Und das war auch sehr spannend gewesen, aber an diesem Abend ist der Werni gekommen. Der Werni, auch so ein Ex-Trögler gewesen, ist bei uns einfach da in die Stube reingehockt. Wir waren vielleicht 5-6 Leute gewesen und ist abgehöckelt und hat angefangen, seine Lebensgeschichte zu erzählen. Er hat einfach angefangen zu erzählen, wie er da abgestürzt ist und wie er da zum Glauben gekommen ist und Jesus gefunden hat. Und das ist einer der ganz einschneidenden Momente gewesen, glaube ich, in meinem Weg mit Gott, dass mir mal jemand erzählt hat, ganz praktisch, wie das aussieht. Und das konnte ich fassen, das ist in mein Herz rein. Das heisst ja nicht, dass man nicht über die Bibel studiert, das habe ich ja auch gemacht. Aber ich habe gemerkt, das hat bei mir einen Samen gelegt, wo nachher ganze Haufen Frucht getragen hat. Wir erzählen die gute Nachricht weiter in Form von unserer Geschichte, wo jeder hat, der mit Christus unterwegs ist. Und es gibt dann so Momente, der Werni, der hat mir eingeladen, einen Platz zu nehmen im Stuhl und der hat dann gewusst, jetzt fange ich an zu erzählen. Aber so in unserem Leben als Christen gibt es so Momente, wo wir einfach wie die Chance haben, unsere Geschichte zu erzählen. Wo wir wissen, jetzt können wir unsere Geschichte erzählen. Die Chance, die wir Christen haben, einfach mal so zu erzählen, die gleicht vielleicht eher an einem Fußballspiel. Ich weiß nicht, wie begeistert das ein Fußball schaut, aber viele finden das ja doof langweilig, oder? Weil die treffen das Goal einfach nicht. Oder dann fragt man sie nachher irgendwie, ja, was ist das Ziel vom nächsten Spiel? Dann sagen die, ja, wir wollen Goal schiessen. Und dann sagen die, ja, das ist Goal schiessen, das Ziel. Aber wer Fußball schaut, der weiß ja, dass die Stürmer, die trainieren für das, dass sie irgendwann einmal in diesem Spiel, irgendwann einmal die Gelegenheit haben, den Fuss herzuheben, dass der Ball reingeht. Und sie wissen ganz genau, die Gelegenheit kommt nicht so viel in einem Spiel. Aber man merkt einmal, wenn man zuschaut und ein Stürmer irgendwo, wir schauen alle zu und der Ball kommt in Flanken rein und dann steht der Stürmer da, auf dem Moment hat er trainiert und gewartet die ganze Zeit und dann schiesst er daneben. Und dann sehen wir die Reaktion der Spieler einmal, wie sie die Hände verwerfen und fast anfangen zu rennen, oder? Wie sie jetzt diese Chance verpasst haben. Diese Chance, um das Goal zu schiessen. Es gibt noch einen anderen Vergleich für eine Chance, etwas zu machen. Vielleicht habt ihr das schon gesehen bei Orchester. Finde ich auch so köstlich, oder? Orchester, fantastisch grosse Orchester. Und da gibt es immer so einzelne dahinter, zum Beispiel der Triangelspieler, oder? Da sind noch andere Sachen, die er spielt. Aber da gibt es so eine Komposition, wo der Triangel einmal geschlagen wird. Jetzt ist der für das angestellt und wartet den ganzen Abend in diesem Orchester, wo alle sich abfiedeln und tun, bis er kann Bing machen und dann geht er wieder heim. Wobei, da muss man sagen, der hat das auf den Noten, oder? Der kann schauen, aha, wen kommt das Bing? Und das ist natürlich peinlich, wenn er das Bing am falschen Ort bringt. Aber das klappt ja meistens. Das Ping schlägt anders im Fußball, gell? Die haben nicht einen Plan und jetzt kommt der Flanke und jetzt weiss sie, dann muss ich genau dort stehen. Das geht ja dort nicht. Und das ist ähnlich, wenn wir Zeugen sind für Jesus. Da gibt es nicht einen Plan, wo ich ausgedruckt bekomme, heute Nachmittag bist du in deinem Geschäft drin und dann kommt genau diese Szene und mach dich parat. Dann kannst du etwas von Jesus, deine Geschichte erzählen. Wir haben keine Not, aber was wir haben, ist der Heilige Geist. Ja? Wo Jesus gegangen ist von dieser Welt, Apostelgeschichte 1,8, tut Simon jetzt einblenden. Wo Jesus gegangen ist, oder die letzten Worte, das sind die Jünger, die er gesagt hat, ihr werdet mit dem Heiligen Geist erfüllt werden und dieser Geist wird euch die Kraft geben, überall als meine Zeugen aufzutreten. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien bis ans äußerste Ende der Erde. Also da sagt Jesus, die haben nicht einen Plan, wo genau wissen, wann, aber sie haben etwas mit auf den Weg bekommen. Der wohnt in euch, der Heilige Geist. Und der Heilige Geist gibt das erste Mal, was ich dann erlebt habe, Zeugnis uns, dass wir Kinder Gottes sind, ja, dass wir, wenn wir sterben, in den Himmel kommen. Und dass man dann wirklich sagt, hey, keine Angst vor dem Tod. Weil ich werde mal gerettet sein. Das ist eine Gewissheit, die uns der Heilige Geist gibt. Aber dann merken wir, dass die dritte Person von der Gottheit einen wahnsinnigen missionarischen Drive hat. Weil dem Heiligen Geist es wichtig ist, Jesus gross zu machen. Und darum werden wir den Heiligen Geist immer ganz stark erleben, in den Momenten, wo die Flanken reinkommt. Dann wird er sich sehr bemerkbar machen. Wir müssen dann selber noch schiessen, das macht Gott nicht. Wir müssen selber die Geschichte erzählen, das macht er nicht. Aber er gibt den Impuls, er gibt die Chance. Die Frage ist einfach, ob man es checkt, oder? Vielleicht ist es wie beim Fußballer. Vielleicht ein schwacher Vergleich, aber es tut mir, hat etwas, oder? Fußball, ein Stürmer, der jetzt sagt, ich trainiere nie. Ich übe das nicht, Goal schiessen. Der wird vielleicht schon auch mal ein Goal schiessen. Aber meistens musst du schon ein bisschen trainieren, dass du da etwas schiessst. Das ist so mit dem Glauben auch. Mit dem Weitergeben der Botschaft. Man muss es ein bisschen üben. Ja, man muss ein bisschen geübt sein und dann auf den Heiligen Geist lassen. Seine Stimme, die mir da innen die Flanke gibt, den Pass gibt. Dass ich sage, jetzt erzähl es. Und da bin ich jetzt als Pastor in einer Vorteilssituation manchmal. Ich weiss einmal, wenn ich mit Leuten in Kontakt komme, mit Nachbarn irgendwo oder in der Ferien oder irgendwo längere Zeit, irgendwann fragt mich das Gegenüber ganz sicher, was machst du eigentlich für Beruf? Und sage, ja, ja, du wirst es nicht glauben, aber ich bin Pfarrer. Dann schauen die mich einmal an, was, du bist Pfarrer? So ein normaler Mensch. was mich natürlich dann ehrt. Aber dann bin ich schon irgendwo mit dem, der kommt schon erst so Pass vor dem Goal, oder? Das, die Frage, das weiss ich. Meistens kommt dann noch so eine Nachfrage. Also entweder mit einem belächelt werden, wie kann man das heute noch sein? Oder warum bist du Pfarrer? Und wenn der Steilpass kommt, dann sage ich dem, hock mal ab. Und dann erzähle ich ihm aber ganz kurz meine Geschichte mit Gott. Ich tue ihm nicht sagen, irgendeine dogmatische Erklärung oder eine Lehrerklärung, sondern dann erzähle ich ihm, schau, das ist meine Geschichte mit Gott. Darum glaube ich an Jesus und darum bin ich dabei. Ich weiss noch gut, als ich da zu Ungarn war, mit dieser Zahnarzt, die ganze Woche Zähne reparieren, immer mit der gleichen Gruppe. Die einen konnten nicht mehr reden, weil sie keine Zähne mehr hatten. Aber Ohren hatten sie noch. Und dann sind wir da jeden Abend essen, in ein Restaurant. Und irgendwann sind wir so an einem ganz grossen Tisch, 10 Leute oder mehr, sind alle zusammengehockt. Und dann kommt die Frage an dem Essen, an dem runden Tisch, oder? Und dann habe ich gemerkt, das ist jetzt der Steilpass, der ganzen Gruppe meine Lebensgeschichte zu erzählen. Aber dann hätte ich lieber über irgendwelche Zahnprobleme geredet oder irgendwelche, das war zu Ungarn, über Wiesenarten von Ungarn, als jetzt da an dem Tisch sagen, ich bin Pfarrer. Und dann habe ich gerade weitergeredet und gesagt, warum. Und dann ist der ganze Tisch ganz ruhig geworden. Und ich hätte dort eine halbe Stunde reden können, meine Geschichte erzählen. Ich hätte dort alle zugelassen. Das ist der Steilpass, ja. Jetzt denkst du, ja, du mit deiner Geschichte, oder? Du mit deiner Geschichte, so krasse Geschichte, die erzählt man. Aber ich sage dir jetzt einfach mal eins. Meine Erfahrung mit meiner Geschichte ist, dass dann auch viele sagen, ja gut, so ein Ex-Fixer. Oder? Das ist klar, dass der noch irgendetwas braucht, von er sich heben kann. Und das merke ich immer, dass ich die Leute mit meiner Geschichte nicht erreiche. Hingegen du, wo jetzt, und einige von euch haben natürlich auch eine spezielle, alle haben eine spezielle Geschichte, aber deine Geschichte, so erzählt, ist viel mehr auf dem Level von den normalen Menschen als meine, weil meine Erlebniswelt als Trögler, ja, die haben nicht viele, die lasse ich denen zwar zu, ich habe Zeugnis sein, und darum werde ich dir Mut machen, deine Geschichte zu erzählen, zu lernen, deine Geschichte zu erzählen. Ich bin da jetzt schon sehr geübt in dem, weil ich viel muss machen, nächste Woche bin ich über Zoom mit einer Unti-Klasse von der Ostschweiz verbunden. Also da habe ich über Zoom meine Geschichte erzählen und die Unti-Schüler dürfen dann fragen. Und da freue ich mich, da bin ich schon sehr geübt, da muss ich mich überhaupt nicht vorbereiten. Aber vielleicht musst du dich mal vorbereiten, dass wenn der Steilpass kommt, dass du dann einfach deine Geschichte, nicht etwas Erfundiges, ja, erzählst. Ich nehme euch jetzt gerne mit ins Leben von Paulus kurz und kurz in ein langes Kapitel. Ihr könnt euch vielleicht noch erinnern an die Predigt vom Sturm, Apostelgeschichte 27, wo der Paulus zu Malta gestrandet ist, wo ich gebracht habe. Und der Paulus hat im Kapitel 21 bis 26, ich lese ihn natürlich nicht, die Gefangenengeschichte und da kommt der ganze Haufen Steilpässe über, dass er von Gott erzählen kann. Und ihr werdet merken, wir werden jetzt probieren, von Paulus zu lernen, dass der Paulus, mindestens in diesem Abschnitt hier, in diesen Begebenheiten, nie theologisiert, sondern immer seine Geschichte erzählt. Und der Colin liest jetzt die Geschichte vor aus Apostelgeschichte 26. Colin, darf ich dich bitten, vorzukommen? Und ihr werdet den Text auch eingeblendet bekommen, dass ihr da mitlesen könnt. Danke, Colin.
Ich lese aus Apostelgeschichte, das Kapitel 26. Agrippa sagte zu Paulus: Du darfst reden und dich verteidigen. Paulus machte eine Handbewegung und begann: König Agrippa, ich freue mich, dass ich mich heute vor dir gegen die Angriffe der Juden verteidigen kann. Vor allem, weil du dich in ihren Gebräuchen und religiösen Streitfragen auskennst. Bitte, hör mich geduldig an. Alle Juden kennen meinen Lebenslauf, denn ich lebte seit meiner Jugend unter meinem Volk und in Jerusalem. Alle können bezeugen, dass ich schon immer zur strengen Richtung unseres Glaubens gehört habe. Zu den Pharisäern. Nun stehe ich vor Gericht, weil ich fest auf die Zusage vertraue, die Gott unseren Vorfahren gegeben hat. Die 12 Stämme Israels dienen Gott Tag und Nacht in der Hoffnung, endlich die Erfüllung dieser Zusage zu erleben. Und ich, König Agrippa, werde um derselben Hoffnung willen ausgerechnet von Juden angeklagt. Warum wollt ihr Juden es denn nicht glauben, dass Gott tatsächlich einen Toten auferweckt hat? Ich hatte zu Beginn allerdings auch gemeint, ich müsste dem Bekenntnis zum Namen Jesu aus Nazareth mit Gewalt entgegentreten. Das habe ich in Jerusalem auch getan. Ausgestattet mit einer Vollmacht der führenden Priester, brachte ich viele Christen ins Gefängnis und gab meine Stimme gegen sie ab, wenn sie zum Tod verurteilt wurden. In allen Synagogen habe ich immer wieder versucht, sie durch Auspeitschen dahin zu bringen, dass sie ihren Glauben verleugnen. Mein Hass war so groß, dass ich sie sogar noch über die Grenzen des Landes hinaus verfolgen wollte. In dieser Absicht reiste ich im Auftrag der führenden Priester und mit ihrer Vollmacht nach Damaskus. Auf dem Weg dorthin, mein König, umstrahlte mich und meine Begleiter mitten am Tag ein Licht vom Himmel, heller als die Sonne. Wir stürzten alle zu Boden und ich hörte eine Stimme auf Hebräisch rufen: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Es ist sinnlos, dass du gegen mich ankämpfst. Wer bist du, Herr? Fragte ich. Und der Herr sagte: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Doch steh nun auf, denn ich bin dir erschienen, um dich in meinen Dienst zu nehmen. Du sollst weiter sagen, was du heute gesehen hast und was ich dir noch zeigen werde. Ich sende dich zu Juden wie Nichtjuden und werde dich vor ihnen schützen. Du sollst ihnen die Augen öffnen, damit sie aus der Finsternis ins Licht kommen, aus der Gewalt des Satans zu Gott. Denn wenn sie mir vertrauen, wird ihnen ihre Schuld vergeben und sie erhalten ihren Platz unter denen, die Gott erwählt hat. Ich habe mich, König Agrippa, dem nicht widersetzt, was diese Erscheinung vom Himmel mir befohlen hatte. Zuerst in Damaskus und Jerusalem und später in ganz Judäa und bei den nichtjüdischen Völkern rief ich die Menschen dann auf, sie sollten umkehren, sich Gott zuwenden und das durch entsprechende Taten zeigen. Einzig deswegen haben mich die Juden im Tempel ergriffen und zu töten versucht. Aber bis heute hat Gott mir geholfen und so stehe ich als sein Zeuge vor den Menschen, den Mächtigen und den Geringen. Ich verkündige nichts anderes, als was die Propheten und Mose vorausgesagt haben. Der versprochene Retter, sagten sie, muss leiden und sterben und wird als der Erste unter allen Toten auferstehen, um den Juden wie den Nichtjuden das rettende Licht zu bringen. Als Paulus sich auf diese Weise verteidigte, rief Festus ihm zu: Du bist verrückt geworden, Paulus. Das viele Studieren hat dich um den Verstand gebracht. Paulus aber antwortete: Hochverehrter Festus, ich bin nicht verrückt. Was ich sage, ist wahr und vernünftig. Der König weiß, wovon ich rede, und mit ihm kann ich getrost ganz offen darüber sprechen. Ich bin überzeugt, dass ich ihm auch gar nichts Neues sage. Denn die Sache hat sich ja nicht irgendwie im Winkel abgespielt. König Agrippa, glaubst du den Voraussagen der Propheten? Ich weiß, du glaubst ihnen. Agrippa erwiderte: Es dauert nicht mehr lange und du überredest mich noch dazu, dass ich selbst mit Christen als Christen ausgebe. Ob es kurz oder lang dauert, sagt Paulus, ich bete zu Gott, dass nicht nur die, sondern alle, die mich hier hören, mir gleich werden. Die Festel natürlich ausgenommen. Dann standen der König, der Prokurator Berenike und die anderen auf und gingen hinaus. Der Mann verdient weder den Tod noch das Gefängnis, war das einmütige Urteil. Und Agrippa sagte zu Festus, der Mann könnte freigelassen werden, wenn er nicht an den Kaiser appelliert hätte.
Zugehen. Sehr ein langes Kapitel. Ich möchte ganz kurz den Überblick geben, dass ihr ein bisschen noch den Überblick habt über die ganze Geschichte hier. Im Kapitel 21, da hat er auch eine Folie mit Paulus Gefangenschaft irgendwo. Kapitel 21, Paulus Gefangenschaft. Gefangenschaft, Paulus. Ja, danke. Eben, der Paulus kommt auf Jerusalem von seiner Missionsreise, Kapitel 21. Wo er im Tempel ist, ein riesen Aufruhr, weil er das verkündet, ja, weil er offen erzählt von Jesus als Retter. Und die Juden sind putzhässig geworden. Und es hat einen riesen Tumult gegeben in dieser Stadt. Also wirklich Demos, oder? Muss man sich wirklich vorstellen, mehr als die FC Basel-Fans gestern gemacht haben auf der Straße. 2.500 für den FCB. Oder gegen den Präsidenten. Also das ganze Jerusalem war in Aufruhr. Die Römer mussten eingreifen. Also, da müssen wir mit der Polizei kommen, oder? Und haben den Paulus rausgeholt, haben ihn rausgetragen aus dem Getümmel und haben ihn befragt, also gefangen genommen. Und im 22. Kapitel haben sie ihn dann reden lassen zum Volk und dann hat er das erste Mal, also das zweite Mal in der Apostelgeschichte, sein Leben erzählt. Das ist im Kapitel 22. Und dann hat das aber nichts bewirkt bei den Leuten, sondern die sind noch viel verrückter geworden, die Juden. Händen wollen umbringen. Und dann hat man verleiht nach Caesarea als Meer, wo er nachher später ja auf Malta gesegelt ist in dieser Geschichte. Und in dem Caesarea hat der Regierungsstatthalter hat Felix geheißen. Ja. Der hat sich müssen beschäftigen mit dem Gerichtsfall. Ist aber dann nicht zu einem wirklichen Resultat gekommen. Und dann im Kapitel 25 hat es gerade einen Regierungsstatthalterwechsel gegeben, der Festus, der neue geworden. Darum heisst er jetzt Festus, der da immer vorkommt. Und dort hat sich der Paulus auf den Kaiser berufen. Und jetzt in dem Kapitel 26, jetzt habe ich das noch falsch geschrieben da, im 26 kommt der König Agrippa zu Besuch und der Paulus kommt den Steilpass über von seinem Leben. Könnte man sagen, oder fast von seinem Leben, ja, von seiner Berufung. Ja. Gell, der Steilpass von einem König, können deine Geschichte mit Jesus erzählen, das bekommen nur ganz wenig Menschen. Und obwohl der Paulus damals schon gewusst hat, also als er zum Glauben gekommen ist, hat der Hananias, der ihn getauft hat, die Prophezeiung gehört, er, der Paulus, wird das Evangelium mal von Königen und Herrschern von dieser Welt bringen. Und der Paulus kommt den Steilpass über, erzähl jetzt deine Geschichte. Ich bin der König Agrippa und ich habe eine Frau neben mir, Benedikte, oder wie die geheissen hat. Das war eine Jüdin, die er geheiratet hat. Darum hat der Paulus gesagt, du weißt ganz genau, von was ich rede. Jetzt, in dieser Geschichte hat es ein paar Sachen noch ganz kurz am Schluss, die ich noch aufgreife. Der Paulus sagt, ich bin glücklich darüber, dass ich das jetzt erzählen darf. Wenn du einen Schnellpass bekommst in deinem Alltag, wo du weißt, jetzt könnte ich es erzählen, dann bist du glücklich und freudig, ja, dass der Heilige Geist dir das jetzt den Moment gibt und bist mutig und erzähl. Und ich finde das cool. Er sagt nicht, oh, jetzt habe ich mega Angst, jetzt da, und so. Nein, er sagt, ich bin mega glücklich, König, dass ich dir meine Geschichte mit Gott erzählen darf. Andreas hat im letzten Mal in einer Gebetsstunde, wo wir als Gemeindeleitung haben, ein Bild gebracht vom Heiligen Geist, dass es ein Schiff von ein Segel setzt. Und den Wind kannst du nicht machen, die Gelegenheit kannst du nicht machen. Aber man sollte die Christen sein, die irgendwo parat sind und das Segel ist gesetzt und wenn der Wind kommt vom Heiligen Geist, dass der Moment kommt, dann sollte man parat sein. Das ist auch ein bisschen eine Übungssache, finde ich. Ja. Es gibt also die Bibelstelle, die mich da ein bisschen relaxed macht in dieser ganzen Geschichte von Evangelisation und Mission, dass es nur der Heilige Geist ist, der kann etwas bewirken den Menschen. Und er macht auch den Wind. Und er hat auch in deiner Lebensgeschichte die Hauptrolle gespielt. Ja? Keiner von euch wird zum Glauben kommen ohne durch das Wirken vom Heiligen Geist. Johannesbrief heisst es im 16. Kapitel, Vers 8, wenn der Heilige Geist kommt, wird er den Menschen zeigen, was Sünde ist, was Gerechtigkeit und was Gericht ist. Das ist nicht meine Argumentation. Aber wenn ich meine Geschichte erzähle, wie der Paulus, dann tut der Heilige Geist wirken in dieser Geschichte. Auf das kannst du vertrauen, dass er das macht. Das Zweite, was da noch kommt, er sagt nicht, bitte lass mich frei, König Agrippa. Ja, jetzt endlich kann ich da rauskommen. Nein, das will er nicht. Er will einfach seine Geschichte erzählen. Und dann tut er zuerst sein Gegenüber wertschätzen. Das ist so das, was letztes Mal war, das Interesse an Menschen, Wertschätzung. Er sagt, König Agrippa, also zuerst kann mit wertschätzen die Worte über, so als Türöffner, und die hören zu. Also in einer Geschichte erzählen, meine Geschichte mit Jesus, ist immer, das kann man von Paulus in den drei Mal, wo er das macht, er tut drei Mal in der Apostelgeschichte das erzählen, dann sagt er immer, ich bin vorher das gewesen. Ich habe vorher die Christen verfolgt und getötet. Und dann ist mir Jesus erschienen. Das ist natürlich eine verrückte Geschichte, wenn die Jesus vom hohen Ross abholt. Aber bei uns allen ist eigentlich das überall so. Wir hocken dann nicht wirklich auf einem Pferd. Aber Gott muss uns alle von einem hohen Ross abholen, bis wir Jesus annehmen. Und nachher kommt, und nachher hat sich mein Leben verändert. Das ist der Aufbau von seiner Geschichte. Und ich möchte dich ermutigen, daheim mal das zu probieren. Wir werden jetzt aufzuschreiben mal, was ist deine Geschichte, ganz kurz erzählt, vorher, Jesus, nachher. Wir werden am Donnerstagabend eine Vertiefungsarbeit haben, wo wir probieren, die dann das können und wollen, einfach das mal erzählen. Ja? Und das sind so himmlische Geschichten, wenn man das hört, wie Menschen zu Jesus gefunden haben. Was war jetzt die Reaktion von Agrippa? Was hat er gesagt? Du spinnst, genau. Paulus, du spinnst, du bist verrückt. Du bist dürre, du hast viel zu viel studiert. Und das kann uns passieren, ja. Das ist eine Reaktion, wenn wir von Jesus erzählen, was wir mit Jesus erlebt haben, kann es heissen, die sagen es dir heute nicht, vielleicht gerade so. Aber denken, das ist vielleicht, oder? Du spinnst. Du bist verrückt. Dann hat der Paulus weitergeredet, hat ihn nicht beeindruckt und dann sagt der Agrippa, jetzt musst du aber aufhören zu erzählen, sonst komme ich auch noch zum Glauben. Oder? Und wir können nicht wissen, was es macht mit Leuten, mit den Leuten, die mir unsere Geschichte erzählen. Aber ich möchte euch ermutigen, eure Geschichte zu erzählen. Und nicht zu argumentieren, sondern eure Geschichte mit Jesus. Jetzt haben wir miteinander in die Anbetungszeit gehen. Und Andreas und Judith, darf ich euch führen bitten? Und vielleicht auch so ein bisschen auch in den Gedanken mal ein bisschen zu reflektieren. Auch in Dankbarkeit, was für eine Geschichte habe ich mit Jesus gehabt. Wie treu und lieb ist Jesus zu mir gewesen, dass er mir begegnet.